Herzlich willkommen beim Podcast des Digitalen MV, ein Format der Stabsstelle Digitaler Wandel der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern. Wir sind mitten im digitalen Wandel und genau darüber möchte ich mit euch sprechen. In diesem Podcast teilen wir Erfolge, Herausforderungen und Lernmomente, geben Impulse und eröffnen neue Perspektiven. Im Gespräch sind wir mit Pionieren, Visionären, ErmöglicherInnen sowie ForscherInnen und werfen dabei einen Blick hinter die Kulissen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid.
Auf geht's.
Auf geht's. Heute hat die Klappe, liebe Zuhörerinnen und ZuschauerInnen, der Minister selbst übernommen. Christian Pegel, Minister für Inneres und Bau. Wir haben uns natürlich im Vorfeld auf das Du geeinigt. Herzlich willkommen hier im Podcast von Digitales MV und ich fange gleich mit der ersten Frage an. Du bist, ich habe nochmal nachgerechnet, seit 2012 in der Landesregierung und schon als CDS hast du das Thema Breitbandausbau nach vorne getrieben. Jetzt haben wir 2026. Der digitale Wandel in Mecklenburg-Vorpommern. Wo stehen wir heute? Wie ist deine Einschätzung?
Zunächst herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Und zweitens, ja, 2012-13 hat das schon eine Rolle gespielt. Da war das eher noch im Norddeutschen so ein spleeniges Thema. So eine verrückte Idee, wo alle sagen, na, nu ist auch mal gut. 14-15 wurde das echt dynamischer. Ich kann mich erinnern, dass ich damals als junger Minister dem Ministerpräsidenten nahegebracht habe, zu sagen, da müssen wir irgendwie ran. Und er hat gesagt, dann mach mal. Und schwupp waren wir damals im Übrigen gemeinsam im Team Infrastrukturministerium mit nicht nur Straßen, Eisenbahnen und Wegen und Häfen, sondern es kam der Breitbandausbau dazu. Und wenn ich aus der damaligen Position gucke, wir kamen aus unter 7% von Menschen, die eine, ich sag mal, Breitbandversorgung hatten, die zukunftsfähig wirkte. Heute sind wir bei deutlich über 60%, dann sind da einfach Sprünge drin. Und umgekehrt hat das eine Selbstverständlichkeit gewonnen, die mich dann auch immer wieder beeindruckt. Wir haben jetzt, wenn wir fertig sind, in einigen Jahren 2,9 Milliarden Euro Bundes- und Landesfördermittel verbauen dürfen. Wenn man seit 1990 in die Investitionsgeschichte des Landes guckt, ist das für ein Thema, also als strukturierter Prozess, der größte Investitionsaufschlag, den ein Staat in der Fläche in dieser Weise gemacht hat. Und am Ende haben wir auch ein bisschen Glück oder Pech gehabt, das darf man jetzt fassen, wie man möchte. Mit der Corona-Pandemie hat natürlich viel von dem, was schon an Investitionen gelaufen ist, viel, was an Sensibilisierung da ist, nochmal verstärkt. Also zu Hause arbeiten, zu Hause Schule machen. Neben den Dingen, die vorher schon klar waren, hat nochmal eine andere Dynamik gekriegt. Und wir merken, dass es in vielen Dörfern zwischenzeitlich mindestens so wichtig ist wie Strom, Heizungsanschluss und Wasser. Dass also bei Baugebieten es für Familien, für Menschen, die sich anlehnen wollen, eine zentrale Rolle spielt. Und wir sind zwischenzeitlich bei deutlich über 260.000 Haushalte. Wir haben gut 80% der Schulen zwischenzeitlich ans Glasfasernetz angeschlossen. Alle anderen sind jetzt in den nächsten Jahren auch in der Pipeline. Und wir haben vor allen Dingen eine Vielzahl von Unternehmen rangeholt. Und das war 14, 15, 16 eher mit einem Lächeln verbunden bei vielen, die das Haupt so gewogen haben, ob wirklich jedes Unternehmen das braucht. Heute ist das für jede normale Vertragswerkstatt, Reparaturwerkstatt, Kraftfahrzeugwerkstatt relevant, weil die in der Regel ein Update all dessen, was die Autos heute da an IT drin haben, durchführen. Das heißt, ich brauche bei denen schon ein Riesendatenvolumen. In jedem Hotelbetrieb spielt das zentrale Rolle. In den Haushalten. Ich glaube, dass wir da einen Riesensprung gemacht haben in dem, was wir erreicht haben. 1,5 Milliarden Euro an Bundes- und Landesmitteln sind im Invest. Das heißt, wir sind mehr als die Hälfte der Strecke schon gegangen. Wir wissen, dass wir über 260.000 Haushalte schon erschließen konnten. Und dass wir im bundesweiten Vergleich, wie gesagt, wir kommen aus unter 10%, heute über 60%, quasi Breitbandanschlüsse haben, die zukunftsfähig sind. Das ist die entscheidende Frage. Und damit liegen wir bei dem Bundesdurchschnitt. Wir waren 2013, 14, 15 Bummelletzer. Und zwar einfach durch dünne Flächenbesiedlung. Da hast du natürlich kaum Unternehmen, die das wirtschaftlich betreiben können. Das geht nur mit diesen breiten Förderungen. Aber da haben wir einen echten Sprung gemacht. Erleben wir das erste Mal ein Nord-Süd-Gefälle, wenn man auf die gesamte Deutschlandkarte schaut, wo Norddeutschland insgesamt deutlich besser aufgestellt ist als der Süden.
Ich erinnere mich an die damalige Aufzeichnung 2021. Du hast von 1,45 Milliarden gesprochen an Fördervolumen, was dann drin stecken wird an Bundes- und Landesgeldern. Oder hilf mir nochmal, sind wir jetzt Art fertig, habe ich das Gefühl, Haken dran. Wie viel Investvolumen wird jetzt drin stecken im Breitbandausbau?
Damals waren es genau knapp unter 1,5. Da waren wir schon stolz die Bolle im Übrigen. Das war schon ein Riesenerfolg. Das Geld, was wir damals erörtert haben, das ist verbaut. Mhm. Aber der Bund hat dann Stück für Stück sein Förderprogramm erweitert. Lange Zeit konnten wir, wenn wir ehrlich sind, nur im wirklichen ländlichen Raum diesem Geld bauen, weil die Voraussetzungen, was man alles nicht haben durfte, wie schlecht der Zustand sein musste, waren wir in den Städten typischerweise in Anführungszeichen zu gut, auch wenn da was zu tun war. Und der Bund hat Stück für Stück mehr zugelassen, wo man dann ebenfalls mit Subventionen staatlich bauen darf. Da ist in den letzten Jahren viel passiert, sodass wir heute eben beim doppelten Betrag sind, nämlich 2,9 Milliarden, die noch nicht in Gänze verbaut sind, da werden wir die nächsten Jahre noch brauchen. Aber das, was wir vor einigen Jahren besprochen haben, die 1,5, die stecken heute in Anführungszeichen schon im Boden, beziehungsweise in den Glasfasernetzen. Und daher ist das einfach auch in Kilometern, sind das quasi ein Dreiviertelmal um den Äquator rum. Wenn man das mal zusammenlegen würde, da sind echte Zahlen hinter und die haben sich eine Zeit lang auch in jedem Dorf, egal wo ich vorbeigefahren bin, bemerkbar gemacht. Als Minister darf ich ja viele Teile des Landes sehen. Überall guckt diese Plastikleerrohre aus dem Boden, da hat man richtig gesehen, wie da die Dynamik reingekommen ist.
Da hatten wir jetzt das Thema Breitbandausbau. Ich erinnere mich, waren ja selber unterwegs im Ostseeraum zu schauen, wie machen das die Vorreiterländer. Damals ist die Idee von euch entstanden, das ist eine, Breitband liegt an der Erde, aber es wird sich ja ein großer Veränderungsprozess ergeben für die Unternehmen, für die Bürgerinnen und Bürger, für Verwaltung, für Wissenschaft. Da wird ein riesen Change-Prozess oder Transformationsprozess auf uns zukommen. Also damals geboren, die digitalen Innovationszentren ins Leben zu rufen, die Marke das digitale MV zu entwickeln, einen großen Digitalisierungsbeirat einzuberufen, DigitalisierungsbotschafterInnen zu ernennen. Das war alles gekoppelt an die digitale Agenda 2018. Ich stecke ja zum Teil mit da drin, halte operativ die Fäden in der Hand. Kurz zusammengefasst, war das gut, dass das initiiert worden ist? Wie schätzt du das heute ein?
Ich glaube, das ist total gut, weil wir es initiiert haben. Erfolgsfaktor war für mich Menschen. Wir haben, als wir angefangen haben, ja schon auch Protagonisten im Land gehabt, die sich im digitalen Bereich engagiert haben. Viele von denen nach meinem Gefühl weniger ins Land hinein orientiert, sondern auf ganz viele Ankerpunkte in durchaus größeren Städten außerhalb Mecklenburg-Vorpommerns, weil der Eindruck entstand, dass da sozusagen die Andockpunkte sind. Und ich glaube, dass es uns gelungen ist, euch vor allen Dingen als Stabstelle gelungen ist, im digitalen MV gelungen ist, viele von denen zu vereinen, die auf dieses Thema Lust haben. Über ganz unterschiedliche Bereiche, geht von Wirtschaft, Startups bis in die Wissenschaft, in politische Bereiche, in Verwaltungsbereiche hinein. Leute, die einfach das Thema gut fanden, eine Chance fanden, sich da engagieren wollten. Alle Altersgruppen. Und umgekehrt, dieses Land klein genug, da kann jeder jeden kennen, jede, wenn man es dann möchte. Und ich glaube, dass das große Fund ist, was ab 2017, 18 gelungen ist, diese begeisterungsfähigen oder schon begeisterten Beteiligten zusammenzubringen, auch wenn sie unterschiedliche Interessen im Einzelfall haben mögen. Und daraus etwas entstanden ist, was sich das ganze Land im Blick behält. Man hat sonst in so einem großen Flächenbundesland schnell die Herausforderung, dass da auch ein Stück weit jeder erstmal bei sich selber bleibt. Und ich glaube, dass es gut gelungen ist, bisher alle Beteiligten zusammenzuhalten und auf die Art und Weise überhaupt mal sichtbar zu machen, untereinander, was haben wir eigentlich? Und das hat ein ganzes Stück weit auch nach meinem Gefühl zu Stolz, zu Identifikation mit dem Land und mit dem, was da entstanden ist, geführt und hat so eine Aufwärtsspirale ergeben. Dass Beteiligte, die vorher vielleicht eher aus dem Land weggegangen wären als potenzielle Startups, dass die im Land geblieben sind, dass welche von außen auch reingeguckt haben, hierher gekommen sind und dass auf die Art und Weise ein Netzwerk, das relativ gut verdrahtet ist. Wir haben ja mit den Digitalisierungsbotschafterinnen und Botschaftern, aber auch im Digitalisierungsbeirat eine Vielzahl von Personen, die gar nicht zwingend alle aus dem Land kommen. Und wenn sie aus dem Land kommen, ganz oft sehr gut in die Republik und in Europa verdrahtet sind, die also uns ein ganzes Stück weit Dinge reinholen und auch ein Bild rausgeben, was mal über das hinausgeht, was vielleicht klassisch nur dabei ist. Also der Strandkorb mit Breitbandanschluss, in dem ich mit dem Notebook oder wie auch immer arbeite, das war ja die Vision, die 16, 17 auch viele umgetrieben hat.
Ja,
und
ja.
Ich glaube, dass wir das heute vielleicht nicht in konkret diesem Bild, aber in der Breite ganz gut repräsentieren. Und wenn man schaut, dass die Nerd sich über die Jahre zu einem echten Magneten entwickelt hat, wo zumindest alle einmal kommen mögen. Ja, also auch die Nicht-Digitalisierungsbegeisterten hier im Lande würden immer annehmen, dass sie alle nur chatten und sich SMS oder was auch immer schreiben, dass diese Community eben auch genau das Analoge, das Zusammenkommen, das Netzwerken zu solchen Punkten total schätzt und daraus dann wieder Kraft entsteht. Das hat mich sehr beeindruckt und das wirklich Beeindruckendste war mal 20 oder 21, ich glaube 20, in der tiefen Phase der Corona-Pandemie, in der tiefen Phase des Lockdown, des ersten oder zweiten großen Lockdown, wo in ganz vielen Bereichen überhaupt nicht klar war, wo die Reise hingeht, viele Wirtschaftsbereiche sehr nachvollziehbar große Sorgen hatten, wie sehr ihnen das wehtut und wir ganz viele Runden hatten und in jeder dieser Runde war die große Sorge in jeder Ecke spürbar, selbst von eigentlich sehr optimistischen Unternehmern und Unternehmern. Dann kann ich mich an eine Startup-Runde erinnern, wo klar war, dass für die total schwer ist, zum Beispiel Finanzierungsrunden für die nächsten Weiterentwicklungsschritte mit Investoren überhaupt umzusetzen, weil du oft einen persönlichen Draht brauchst. Und das war die damals optimistischste Runde, bei dem wir alle sagten, ich kann jetzt meine Idee nicht so direkt weiterverfolgen, die muss ich ein halbes Jahr auf Eis legen. Aber ich habe da drei Ideen, weil jetzt in der Phase brennt das. Also da war erstens deutlich, wie stark uns Digitalisierung in so einer Phase hilft und wie viel Optimismus, wie viel Ideenreichtum, wie viel Lebensfreude da drin steckt. Intrinsische Motivation, das nach vorne zu treiben. Und ich finde, das ist extrem gut gelungen, in einem sehr kleinen Bundesland, also nicht flächenmäßig, sondern personenmäßig, wo sich alle gut kennen können, die zusammenzubringen. Und das wird sich auch bei der NAD dieses Jahr wieder zeigen, dass die alle mit echter Begeisterung kommen und einfach auch sehr breite Ideen mitbringen und sich, obwohl sie gar nicht zwingend in dem jeweiligen Bereich unterwegs sind, gerne den anderen auch zuhören. Da gibt es eine große Neugier, auch in die anderen Bereiche reinzuhorchen.
Dann war es eine richtige Entscheidung, auch die digitalen Innovationszentren im Land so breit aufzustellen. Also nicht nur 2 Zentren zu haben, sondern tatsächlich ja, 6 an der Zahl an jedem Hochschulstandort oder dort, wo eine Hochschule ist, eins zu etablieren, auch in Schwerin. Ich glaube, die Innovationszentren leisten für den Bereich Vernetzung vor Ort nochmal eine ganz wesentliche Rolle, zumindest so der Gedanke. Wie siehst du das oder wie nimmst du das wahr?
Ja, also die Entscheidung, nicht nur 2 zu machen, war richtig, wobei man dann wissen muss, als wir begonnen haben, 2017 mit der Idee, hatten wir keinen Cent extra Geld, sondern mussten überlegen, wie es in vorhandenen Haushaltsmitteln funktioniert. Und da waren die beiden Unitätsstädte erstmal mit schon vorhandenen jeweils Gründungsbereichen das, was uns zuerst umtrieb. 2018 mit der digitalen Agenda der Landesregierung war dann sehr klar, wir wollen daraus sehr viel mehr machen. Die Landesregierung als Ganze will dieses Thema im Land anpacken und damit waren dann Möglichkeiten, darüber hinauszugehen. Ich glaube heute, dass uns die 6 digitalen Innovationszentren als Ankerpunkte extrem weitergebracht haben, dass sie im Übrigen ganz viele auch freischwebende Atome immer mal wieder binden. Also diejenigen, die in sehr großen Community ehrenamtlich unterwegs sind, die als Startups ganz woanders unterwegs sein müssen, die das aber immer wieder als ihren Andockpunkt begreifen, wo sie was reinspielen, auch was rausziehen. Ich glaube im Übrigen, dass wir über diese digitalen Innovationszentrensveranstaltungen einen Sack voll Leute erreicht haben, die nicht so perfekt auf dieses Thema stehen, dass sie vorher schon dabei waren, die aber dem Grunde nach aufgeschlossen sind und die auch nicht permanent mit 100% dabei sein wollen, aber die auf die Art und Weise mal zuhören, reinhorchen, auch wiederum zu Multiplikatoren fürs Thema werden. Und am Ende des Tages haben sich Ditzen weitgehend ja mit uns gemeinsam unter das Dach Digitales MV begeben. Ich glaube, dass es da gelungen ist, dass untereinander auch persönlich gute Drähte bestehen. Ich glaube immer, dass Menschen ganz wichtig ist. Wenn die Drähte persönlich gut sind, dann tauschst du Dinge aus, ohne eifersüchtig zu gucken, haben die anderen jetzt mehr davon als ich, sondern es war immer klar, wir werden nur gemeinsam stark sein. Und die Ergänzung dann später um einen Teil, ich sag mal, der kleinen dörflichen Strukturen hat uns nochmal mit den Coworking Spaces erneut in die Fläche gebracht. Und auch da haben die Ditzen Verantwortung übernommen, indem sie in der Regel bei sich Lotsen haben, die gerade bewusst auch in den ländlichen Raum gucken. Jedes der digitalen Innovationszentren ist ja nicht so ignorant, nur auf sich zu schauen, sondern von Anfang an immer sehr klar, dass sie weit darüber hinausgehen, weil du eben auch in den ländlichen Räumen total coole Andockpunkte hast. Menschen, die manchmal ganz weit weg arbeiten, dort aber ihre Heimat gefunden oder schon immer hatten und die sich dann ebenfalls einbinden lassen und für uns eben auch eine Chance sind, als Land ganz woanders reinzuwirken. Also ich glaube schon, dass da so ein Spinnennetz Stück für Stück entstanden ist, deren Spinnen in der Mitte die Ditzen zusammen mit der Stabstelle sind.
Da steckt ja eine ganze Menge Kraft drinne, um das mal etwas konkreter zu benennen. Hast du ein gutes Beispiel vor Augen, wo dieser Innovationsprozess, den wir uns vorgenommen haben, tatsächlich funktioniert hat?
Ich glaube, dass wir mehrere gute Beispiele im Lande haben, aber ich habe mich immer besonders über die Beispiele gefreut, die in den Bereichen stattfinden, wo man es am wenigsten erwartet oder wo alle glauben, die haben es mit Digitalisierung gar nicht so intensiv. Für mich war immer Handwerk ein extremer Treiber in den letzten Jahren. Und da gestehe ich freimütig meine Vorurteilswelten ein. Das hatte ich am wenigsten erwartet. Aber die werden eher später dazu kommen. Die waren ein wichtiger Treiber. Und da haben wir ein tolles Beispiel bei der Handwerkskammer, die auch beim letzten Nerd eine ganz zentrale Rolle eingenommen haben, indem sie das gezeigt haben. In ihrem Ausbildungszentrum versuchen sie für die praktische Ausbildung gewisse Dinge über digitale Prozesse abzubilden. Also ich kann mit einer VR-Brille jemanden heute relativ unproblematisch, in dem Fall waren das, glaube ich, Lackierarbeiten, an Fahrzeugen üben lassen. Bevor ich ganz, ganz viel reale Fahrzeuge brauche, reale Farbe, kann ich erstmal die Grundhandfertigkeiten, Fähigkeiten in der Art und Weise ausbilden. Das kann man an ganz vielen Stellen tun. Ich kann mich erinnern, dass wir auch mal eine VR-Brille dargestellte Druckmaschine im Blick hatten. Das ist schon ein paar Jahre her, war mal auf einer Messe. Da sollten also die Azubis dann die Druckmaschine auseinanderbauen, nicht mehr real, sondern dort. Aber das Craft Lab hat eben die Idee, relativ viele digitalisierte Ausbildungsinhalte reinzutragen. Und wenn wir hineinschauen, ist dem vorausgegangen ein Startup, das genau mit diesen Überlegungen, ich glaube, heute nennen wir das Gamification, das war zu dem Zeitpunkt nach meiner Erinnerung noch nicht so der ganz große Begriff, sondern es war völlig klar, dass die zu Recht sagten, man kriegt über Digitalisierung Ausbildungsinhalte vermittelt, viel leichter auch praktisch ausgeprobt, getestet, geübt, bevor es dann ins reale Leben muss. Das heißt, wir haben ein Startup erlebt, dann sehr digital getriggert, das mit der Idee losmarschiert ist, nach meiner Erinnerung uns durchaus längere Zeit begleitet hat. Wir konnten gemeinsam auch in Helsinki Dinge zeigen auf der Slush. Und wir sehen hinterher, dass es dann in die reale Welt überführt wird. und dass heute nach meinem Gefühl die Handwerkskammer da auch bundesweit durchaus einen Vorzeigecharakter besitzt, indem sie eben sehr früh auf diese Dinge setzen und das immer noch weiter ausbauen. Die bleiben da auch nicht stehen, sondern wir haben einen Digitalisierungsbotschafter, der dort der Kopf dieser Initiative innerhalb der handwerkskammerlichen Ausbildung ist, der dabei lange nicht stehen bleiben will. Und dann sieht man, wie schön sich etwas von der ursprünglichen Idee, die alle für norddeutsch splinig positiv verrückt halten, zu einer echten, realen Welt in einem Bereich, wo die Digitalisierung jetzt nicht von allen draußen in der großen, weiten Welt sofort vermutet würde, die damit aber einen Riesenerfolg haben. Also ich glaube, dass diese Beispiele sich gut anfassen lassen. Wir haben davon mehrere. Wir schauen in allen Landesteilen. Es ist auch nichts, was sich nur in ein oder zwei großen Städten abspielt, sondern ich glaube schon, dass wir gut zeigen können, wie stark sich diese Start-up-Ideen und das Hineinlaufen in auch völlig andere Bereiche, in tradierte Unternehmensbereiche abgebildet hat.
Du hast das Thema schon mehrfach angesprochen. Die Nerd steht unmittelbar vor der Tür. Auch diese Folge werden wir unmittelbar vor der Nerd ausstrahlen. Natürlich interessiert mich ganz besonders, worauf freust du dich am allermeisten?
Am allermeisten freue ich mich tatsächlich auf die Menschen. Wir haben seit 2017, 18 wirklich, wirklich ganz, ganz viele aus allen Bereichen des Landes, aus allen Altersgruppen und nicht nur aus dem Land, du kennst das ausdrücklich, die uns unglaublich wohlwollend und mit ganz viel Kraft begleiten. Und zwar ohne dafür was zu bekommen, sondern weil sie einfach an dieses Thema Digitalisierung glauben. Sie glauben an das Thema Digitalisierung in Mecklenburg-Vorpommern. Sie glauben ans digitale MV. Glauben nach meiner Überzeugung auch an die Mitstreiter und Mitstreiter, die sie um sich herum haben. Und die treffe ich sicherlich immer mal vereinzelt, aber dass die alle gemeinsam sind, das kriegen wir beim Sommerfest der Stabstelle möglicherweise hin. Also wenn das digitale MV einmal im Jahr versucht, zum Sommerfest einzuladen, kommen dann auch schon mal viele. Aber die Nerd, nach meinem Eindruck, immer das große Klassen- und Familientreffen. Und dann ist es die Chance, viele, die ich sonst nicht so regelmäßig sehe, zu sehen. Ich glaube, auch untereinander gilt das für die Beteiligten. Und dass diesen Menschteil, diesen Netzwerkteil, finde ich großartig. Und das Zweite ist, dass mich jedes Mal sozusagen auch das eigene Land dann immer wieder überrascht. Ja, ich glaube schon, dass ich vieles mitbekomme, ich glaube schon, dass ich vieles sehen darf, aber eben bei weitem nicht alles. Und freue mich dann immer wieder, wenn du irgendwo davor stehst und sagst, boah, euch hatte ich jetzt beim Thema Digitalisierung irgendwann mal wahrgenommen, aber nie den jetzigen Arbeitsstand oder ich nehme etwas völlig neu wahr. Und zwar auch wieder in allen möglichen Bereichen. Da ist in den letzten Jahren quasi jeder Bereich von der Schule über die Wissenschaft, über ganz viele verschiedene Unternehmensbereiche bis hinein in Verwaltungs- und Gesellschaftsdinge losgelaufen. Und wenn ich schaue, was wir da dann also an Vielfalt erleben, und ich persönlich bin zumindest regelmäßig überrascht, ich darf hinter viele Türen gucken, aber da kriege ich dann nochmal mehr Türen auf einmal auf. Und das ist im Übrigen der Werbeblock. Also wer Digitalisierung in MV sehen will, muss die Nerd unbedingt nutzen. Man müsste unglaublich weit fahren im Land und da ist es quasi an ganz wenigen oder auf ganz wenigen Metern miteinander verbindbar. Also die Menschen machen total Spaß und das Neue sehen, was mich selber überrascht, wo ich immer wieder denke, oh, wie konntest du das eigentlich verpassen? Was da aber dann in dem Zwischenstand mal gut abbildbar ist. Ich habe den Eindruck, es kommen auch wieder alle, es wollen auch wieder alle. Wir werden eher mehr als weniger sein als letztes Mal.
Das hoffen wir und glauben wir auch. Und nicht nur, da bin ich überrascht, in den Anmeldungen, weil wir sehr operativ auf dem Tisch haben, nicht nur Mecklenburg-Vorpommern, sondern auch bundesweit, die Interesse haben, auf dem Marktplatz zu sein oder in den Workshop-Räumen. Wir haben 4 Bühnen, die voll sind. 6 Workshop-Räume, die alle voll gebucht sind. Das ist unglaublich. Und dennoch stelle ich mal beim Präsentieren der Veranstaltung fest, die Vielzahl der Zielgruppen, die Vielzahl der Themen. Es ist ein Fluch oder Segen, aber die Nerd ist so, wie sie ist. Tatsächlich ist manchmal die Frage, nicht, wollt ihr nicht nur KI machen oder wollt ihr nicht nur euch oder spezialisieren auf bestimmte Zielgruppen? Das macht es doch sicherlich einfacher. Was würdest du antworten? Sind wir da auf dem richtigen Weg?
Ich glaube, dass wir unbedingt auf dem richtigen Weg sind. Das Geniale an Digitalisierung ist ja, dass es nicht auf eine Altersgruppe fixiert ist, nicht auf einen Bildungsstand oder einen Berufshintergrund, sondern dass sich alle Menschen berührt. Und viele im Übrigen, wenn sie fragen, würde ich sagen, ich habe mit Digitalisierung nichts am Hut, um dir dann aber auf Mobiltelefon irgendwas zu zeigen und eine Nachricht zu schreiben und darauf irgendeine Anwendung durchzuführen und zu Hause bei irgendeinem digitalen Fernsehangebot reinzugucken. Also viele nehmen ja gar nicht mehr wahr, wo sie an der Digitalisierung teilnehmen. Digitalisierung ist das Tolle, ist ein echtes Querschnittsthema. Das macht es total schwer für die Nerd, gar keine Frage. Aber umgekehrt holt es sozusagen alle zusammen und verbindet über gewisse technische Parameter auch alle. Ich glaube, dass da so ein wirklich noch gemeinsamer Punkt drinsteckt, der uns manchmal erschrickt in den sozialen Medien. Aber umgekehrt sich auch da eben alle auf gewissen Plattformen rumtreiben. Da mag sich mal ein bisschen nach Alter differenzieren. Aber das ist die Herausforderung, keine Frage, aber auch die Chance. Digitalisierung umfasst alle und es ist uns mit dem digitalen MV eben auch gelungen, uns nicht auf ein Thema zu setzen. Wer das will, der geht dann auf die spezielle Messe für dieses oder jenes Thema. Sondern ich glaube schon, dass viele genau deshalb kommen, weil sie über den eigenen Tellerrand bewusst hinausgucken wollen und das auch bei uns wertschätzen und umgekehrt eben sich auch freuen, dass sie jemanden per Du kennen aus einem Themenfeld, das sie sonst nie erlebt hätten vorher, sondern über dieses digitale MV, über die Digitalisierung kennengelernt haben und da auch immer mal neugierig reinhorchen, wie da eigentlich die Entwicklungen sind. Von daher glaube ich, genau das bleibt der Spagat, die Herausforderung, aber eben auch die Chance und den Reiz digitales MV und Digitalisierung. Alle können dabei sein, alle sind auch dabei.
Ich denke hinterher immer, man hört durch Zufall die Geschichten. Dann habe ich den kennengelernt, daraus hat sich das ergeben. Und das mal einfach in geballter Ladung, so eine Art Nachklapp zu haben, was hat denn die Nerd gebracht, das bewegt mich aber irgendwie, habe ich noch nicht die gute Idee. Wie kriege ich das jetzt irgendwie festgehalten, dass man klar macht, wenn es die Nerd nicht gegeben hätte, ja, was hätte sich daraus ergeben?
Eigentlich brauchen wir ein digitales Gästebuch, wo die Leute bitten zu sagen, schreibt genau sowas mal auf, wie mancher beim Klassentreff 33 Jahre später sagt, puh, was ist aus der oder dem geworden oder habe ich überhaupt nicht mitverfolgt. Ich glaube in der Tat, dass dem so ist. Mir ist immer sehr ein Beispiel vor Augen, die Harti Schleifer auf der Insel Rügen, ein ganz klassischer ITler, Digitalisierer, der dann eben über den Kontakt in den Tourismus sicherlich auch eine menschliche Bindung an die Weiße Flotte in Stralsund gerät. Und am Ende entwickelt sich aus einem kleineren Thema. Ich habe in Berlin Schiffe laufen, die mit Solar laufen, mit Batterien und muss die eigentlich überwachen. Entwickelt sich ein ITler in diese Schifffahrtstechnologie hinein und Schifffahrt wiederum wird reingeholt ins Digitalisierungsthema. Das sind ja alles Dinge, die genau über solche Verknüpfungen und zufälligen Begegnungen entstanden sind. Und die könnten wir in der Tat dutzendfach fortsetzen. Von daher ja, genau deshalb glaube ich, ist gut, da eben keine Fachmesse für irgendein Spezialthema draus zu machen, sondern die Breite ist es. Und das beim Bier oder Wein oder Kaffee oder Tee ist mir völlig wurscht. Das Schnacken und jemandem zuhören und die eigene Idee weiterentwickeln. Das ist übrigens in der Regel bei den Startups im Digitalisierungsbereich die große Leistung, dass die aus, auch wenn sie aus einem Themenfeld gar nicht kommen, aus einem genialen Angriffspunkt relativ schnell was rausfiltern, was vielleicht eine Erleichterung sein könnte. Und das ist das Großartige an Digitalisierung. Sie macht das Leben an vielen Stellen leichter. Wir ärgern uns manchmal drüber, aber eigentlich macht sie ganz vieles leichter. Und diese Erahnen, ohne dass ich in irgendeinem Thema tief drinstecke, wenn ich jemandem zuhöre, wo dessen Hemmschuhe momentan sind und zu überlegen, kriege ich mit einem Digitalisierungsangebot, ist einfach leichter gemacht. Und dann hole ich in allen möglichen Dingen Themen ab und umgekehrt eben auch Menschen. Und ich glaube, das ist das, was oft zufällig sich so da zusammenmatcht.
Absolut, und das kann ich nur unterstreichen. Dieses Nerd ist ja alle zwei Jahre dann 365, 24, 7, die Innovationszentren, die genau versuchen, das Experimentelle oder das Zufällige irgendwie zu strukturieren und zu professionalisieren und zu automatisieren. Das ist doch meines Erachtens nach kein einfacher Prozess, der schon wie geschnitten Brot läuft. Ich glaube, tatsächlich dauert das auch noch seine Zeit, ehe da für sich einen Ansatzpunkt gefunden hat, sich mit dem digitalen Wandel zu beschäftigen. Das ist noch nicht bei allen so. Und wir hoffen ganz einfach, auch tatsächlich mit der Nerd und mit den Innovationszentren gemeinsam da gut anzusetzen und tatsächlich, wie heißt das so schön, alle hinterm Ofen hervorholen. Ich freue mich immer noch auf die Begeisterung, die du sozusagen ja auch in der politischen Verantwortung für das Thema trägst oder innehast. Hast du Dinge, die du uns mitgeben möchtest, zu sagen, das ist ein Punkt, den würde ich mir noch wünschen, da könntet ihr nochmal hingucken?
Ich glaube, dass da, wo wir heute hingucken, morgen schon was veraltet ist. Deswegen auf deine Hinweise eben würde ich vorsichtig mein Bauchgefühl zurückgeben. Dieser Prozess wird nie perfekt sein und nie fertig sein, weil sich die Bedingungen drumherum immer verändern. Also 16, 17 war künstliche Intelligenz noch sicherlich ein Thema, aber sehr weit weg. Zwischenzeitlich schwingt das zwischen allen Zeilen und das ist vielleicht der einzige Wunsch, den ich immer an uns selber habe. Wir müssen auch mal ein bisschen aufpassen, dass wir den typischen Buzzwords nicht alleine hinterherlaufen. Ich glaube, das haben wir in der Vergangenheit im Übrigen immer gut hingekriegt und kriegen wir aktuell gut hin. Sonst sie wissen, da ist eine Chance drin. Aber KI wird nicht alle Themen lösen und KI ist auch jetzt nicht so weit, dass sie alle Menschen ersetzt. Aber sie als Chance immer wieder zu implementieren, die Weiterentwicklung zu verfolgen, auch zu merken, da geht was weiter und das immer mal wieder in unsere Prozesse reinzuholen. Das ist, glaube ich, das, was das digitale MV und auch die verschiedenen Beteiligten sehr ausgezeichnet hat. Da müssen wir nach meiner Überzeugung Acht drauf geben. Die Überschriften sind immer alle total schön. Wir wollen ja am Ende auch Output haben und der steht ganz stark darüber, dass man sich nicht nur auf die einzelnen schnellen Worte stürzt. Und da habe ich den Eindruck, dass die digitalen Innovationszentren in der Tat in den letzten Jahren immer eine große Leistung verbracht haben, dass die den Trend, soweit ich es übersehe, nie verpasst haben, also die verschiedenen Trends, wie ich die auch manchmal aufgeteilt habe, wenn man gar nicht so sehr wusste, wo geht jetzt eine Reise irgendwo hin und umgekehrt eben auch Acht gegeben hat, dass man sich nicht nur von Überschriften oder schnellen Worten hat leiten lassen. Das, glaube ich, bleibt die Herausforderung bei diesen Themen, die sehr schnell im Wandel unterlegen sind, immer. Du kannst einfach keinen perfekten Prozess für Disruption erfinden. Da gibt es sicherlich Dinge, die das unterstützen können. Aber am Ende des Tages gibt es nicht den einen Weg, der jedes Mal zielführend ist, sondern wir werden ganz oft Dinge ausprobieren, um bei wenigen Fällen die total geniale Explosion zu haben und bei anderen Fällen wieder weiterzulernen. Und diese Motivation, sich aufrechtzuerhalten, dass das trotzdem am Ende stehen kann, dass schon der Prozess der Weg ist. Ja, also dass schon das ein Stück weit das Ziel, das Ergebnis sein muss. Das ist, glaube ich, etwas, was uns in den letzten Jahren ganz gut als Begeisterungsamt gelungen ist.
Wir haben ja gerade die aktuellen Diskussionen, die ja hochlaufen, ne, zu sagen, wo stellen wir auch Grenzen der Digitalisierung wahr oder wo tut es uns nicht gut? Und dann die Handlungsempfehlung zu sagen, jetzt da müssen wir hingucken und das sichtbar machen und eine Regelung treffen. Das siehst du erst im Prozess. Ist ja nicht, wenn du sagst, ist ja nicht wie ein Projekt, du sagst, in 5 Jahren sind wir da und da, sondern man fängt an, man transformiert und dann merkt man, da kommt man an Grenzen, wo, was weiß ich, rechtliche Rahmenbedingungen müssen geändert werden und. Das beschäftigt uns tatsächlich sehr, auch die letzten Tage, auch nämlich auch bei den BotschafterInnen war, wohin führt das Ganze? Und darum geht es ja auch beim aktiven Gestalten. Genau wie du gesagt hast, nicht nur Chancen zu sehen, sondern zu sagen, wo sind Grenzen und lösungsorientiert, wo müssen wir nachjustieren, wo können wir etwas anderes gestalten, anders einsetzen. Und nach wie vor glauben wir daran, dass wir das tatsächlich vieles gemeinsam mit eigener Kraft gestalten können. Das würdest du auch so unterschreiben.
Würde ich total unterschreiben. Ich glaube, dass da ganz viele Nischen sind, die immer für ein kleineres Bundesland machbar sind. Und selbst in den großen Themen gibt es immer auch Dinge, wo man Flöcke einschlagen kann. Und da werden wir auch mal wieder Misserfolge haben. Aber das hat gar nichts mit der Bundeslandsgröße oder der eigenen Ideengröße zu tun. Und zu guter Letzt wird uns manchmal Technik überholen. Also es gibt dann einfach einen neuen Trend. Die Leute gucken auf was anderes. Dann kann ich mich 30 Mal auf das eine soziale Medium eingestellt haben, wenn das andere gerade alle abhängt, werden wir Veränderungen vornehmen müssen. Aber mein Gefühl ist, dass genau diese Breite der Community, die sich mit uns engagiert im digitalen MV, dazu beiträgt, dass da auch immer wieder diese Impulse reinkommen, weil da jeder woanders angedockt ist und was mit zurückbringt und sagt, da gibt's aber gerade eine neue Entwicklung, die müssen wir miteinander im Blick behalten. Und mein Eindruck war auch, dass es in den letzten Jahren gut gelungen ist, vor allen Dingen im Ostseeraum immer wieder die Kontakte zu behalten. Man muss den baltischen Staaten, den skandinavischen Staaten, den nordischen Ländern also deutlich zugutehalten, dass die sind noch mal stärker an diesen Trends dran, als es Deutschland zuweilen mit seiner größeren Vorsicht ist. Das ist dann vielleicht auch menschenimmanent. Und ich habe auch da den Eindruck, dass wir immer tolle Inputs bekommen. Also in diesem Ostseeraum ist ein Bundesland unserer Größe mit seinen alten traditionellen Verbindungen nach meinem Gefühl gut angedockt, auch gerade im digitalen Bereich. Da haben wir schon auch eine Menge Korrespondenz und Diskussionspartner. Und zeigt sich das ja auch an der Teilnehmerzahl, an den Gästen, die wir haben dürfen auf der Nerd.
Absolut. Da dürfen wir verraten, Lettland, Estland, Dänemark und Finnland, gerade weil ich den aktuellen Plan nochmal gesehen habe, sind alle mit an Bord und da kommen uns riesig.
Und Teil von denen ja nicht das erste Mal und umgekehrt eben auch in Besuchen, in Veranstaltungen vorher schon eingebunden und unsere ersten Randtastbemühungen an diese Frage, wie können digitale Innovationszentren wirken, wie kann man so einen digitalen Raum aufbauen, unsere Gemeinschaft, haben uns nach Finnland geführt, damals haben uns nach Estland geführt. Also sind ja auch Inputs durchaus hergelaufen, das will ich auch ganz deutlich eingestehen. Aber die sind eben bereit, mit uns auf Augenhöhe zu diskutieren. Das finde ich eine der schönen Wahrnehmungen, dass in diesem Digitalisierungsbereich es wenig Beteiligte gibt, die glauben, sie seien per se allen anderen überlegen. Ich habe den Eindruck, dass da alle wissen, dass das ein ständiges, kluges Miteinander auf Augenhöhe sein muss, damit man immer wieder dranbleibt.
Christian, wir haben jetzt viel über Entwicklungen im Land gesprochen. Aus deiner Perspektive, was sind für Projekte oder Ideen, haben ihren Weg gefunden, die auch bundesweite Sichtbarkeit erlangt haben?
Ich glaube, dass wir tolle Wirtschaftsbereiche haben, auch Start-up-Bereiche, die weit aus der Start-up-Phase rausgewachsen sind. Wenn ich jetzt auf uns als Land und Landesverwaltung schaue, bin ich extrem dankbar und stolz auf das, was die Kolleginnen und Kollegen aus dem Digitalisierungs- und Baubereich zusammen erreicht haben. Der Versuch, in Deutschland alle Verwaltungsleistungen, Dienstleistungen, Aufgaben immer zumindest auch digital anzubieten, hat dazu geführt, dass vor vielen Jahren die Bundesländer sich so große Themenfelder aufgeteilt haben. Die Idee war, einer macht es und alle anderen können es übernehmen, Klammer auf, wenn sie wollen, Klammer zu. Aber es ist zumindest die Möglichkeit, einer für alle. Für so ein kleines Bundesland wie unseres mit einem durchaus strapazierten Haushalt ist das unglaublich hilfreich. Macht überhaupt keinen Sinn, alle Wagenräder nochmal selber zu erfinden. Wir haben im Baubereich uns vor allen Dingen an die digitale Baugenehmigung gemacht. Da hatten wir die günstige Konstellation, dass wir Digitalisierung, Verwaltungsbereiche und Bauen als Thema tatsächlich in einem Ministerium haben. Das macht die Schnittstellenfragen etwas leichter, weil die Kolleginnen und Kollegen alle in einem Haus sitzen. Und haben einen Aufschlag hingelegt, der zwischenzeitlich bundesweit echte Beachtung erfährt. Dieser digitale Bauantrag hat dafür hat er sogar Preise gewonnen. Bin immer beeindruckt, was die Kolleginnen und Kollegen sozusagen auch an Kraft da investiert haben. Die Überlegung war damals, wenn man sowas macht, dann muss es irgendwie auch hinterher schöner, leichter und einfacher sein. Dafür haben sie so einen digitalen Vorgangsraum entwickelt. Das ist das Kernstück mit der Idee, dass der Bauherr, der ja in der Regel selbst auch Laie ist.
Warte ganz kurz, was meinst du mit digitalen Vorgangsraum für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
Genau, den will ich gerade versuchen zu umschreiben mit der praktischen Seite. Ich habe quasi eine digitale Bauakte für das Bauprojekt Christian Pegel, die der Bauherr anlegt. und wo er aber gar nicht mehr großartig mitwirken muss, sondern er kann seinem Architekten Zugang verschaffen, seinem Statiker, sagen von mir aus Brandschutzsachverständigen, also ich weiß alles, die arbeiten alle in die Akte rein und solange geht es die Behörde aber noch nichts an. Er arbeitet aber quasi schon auf dem Server der Behörde, man muss nicht irgendwo anders digital sammeln, sondern ist die digitale Sammelstelle ist zunächst dieser digitale Vorgangsraum. Wenn der Eindruck entsteht, jetzt ist der Antrag rund und reif, drücke ich auf den Knopf und er geht in die Behörde. Und auch da wird er jetzt nicht wieder ausgedruckt und auseinandergefriemelt, sondern bleibt konzentriert im digitalen Vorgangsraum. Und das, was beim Bauantrag typischerweise passiert, dass ja nicht nur das Bauamt, das alle vor Augen haben, gewisse baurechtliche Fragen anguckt, sondern im Zweifel die Feuerwehr drauf guckt, der Denkmalschutz drauf gucken mag, manchmal die Wasserbehörde, der Naturschutz. Die Liste können wir jetzt noch deutlich länger fortsetzen. Die früher alle Kopien bekamen, mit der Folge, im Papier habe ich im Zweifel 12 Aktenordner alles gleich eingereicht, damit die in die Behörden verteilt werden können. Das tun die heute alle im gleichen Vorgangsraum, in der gleichen Akte. Man kann also auch relativ gut mitkriegen, was denken die anderen gerade. Ich habe eine gute Chance zu steuern und reinzugucken und über diesen digitalen Vorgangsraum flanke ich im Zweifel auch rein digital meine Fragen, meine Anregungen, alles das, was den Bauherrn oder den Architekten oder den Statiker berührt, zurück. Ich habe also eine sehr konzentrierte digitale Arbeitsform. Das ist nach meinem Eindruck durchaus auf so viel Wohlgefallen gestoßen, dass das Bundesinnenministerium und andere überlegen, ob sie die Grundidee eben auch in Dinge, mit denen das Bundesland zunächst gar nichts zu tun hatte, weil wir da nicht der Federführer waren, ins Bundesemissionsschutzrecht oder ein andere große Planungs- und Genehmigungsverfahren überträgt. Wir zumindest können sagen, im Baugenehmigungsverfahren haben wir jetzt alles einmal durchdigitalisiert, haben 13 Bundesländer, uns inklusive, die mitmachen. Damit dürfen wir eines der erfolgreichsten einer für alle Projekte momentan sein. Mhm. Sehr beeindruckt hat mich Baden-Württemberg, ein Bundesland, das entspannt mit eigenem Geld sowas selber entwickeln könnte, die kürzlich über 300 Baubehörden da in einem Hauruck-Verfahren reingebracht haben. Und das siehst du dann auf den Servern, die wir als Bundesland weiterhin für alle betreuen, dass du auf einmal in tausender Kohorten hochlaufend siehst, wie Bauanträge darüber laufen und wie einfach Geschwindigkeit reinkommt, Dynamik und Service reinkommt und die Kollegen eben nicht stehen bleiben, die Begeisterung für die Idee bleibt, die jetzt zusammen mit mehreren anderen Bundesländern und dem Bund überlegen, wie du künstliche Intelligenz einpflicht. Und bevor jetzt alle ganz laut schreien, da geht es nicht darum, dass man sofort nur noch von der KI den Baugenehmigung bekommt, aber du kannst unglaublich viele Vorprüfungen durch Rechner, durch Algorithmen mit künstlicher Intelligenz immer weiter verbessert durchführen. Wenn du das tun willst, bei Bauanträgen und Baugenehmigungsanträgen musst du ganz oft in einen B-Plan gucken, musst dir eine Umgebung angucken, da müssen Dinge zusammenpassen. Da kann ich also mit KI in sehr unterschiedlich geschriebenen Bebauungsplänen, weil jede Kommune die selber macht, da hat jeder so seinen Stil. Da müssen Grunddinge drin sein, aber die verstecken sich nicht immer an den gleichen Stellen. Ich kann also mit einer KI die Dinge rauslesen, kann auf die Art und Weise die Algorithmen unterstützen, Vorbereitungen zu treffen und kann mich immer weiter reinhangeln, viele Dinge abzunehmen. Und der Sachbearbeiter, die Kolleginnen und Kollegen in der Verwaltung kriegen ja nur noch Dinge rausgefiltert, wo wirklich eine menschliche Entscheidung ran muss oder wo man ein Ermessen eintreffen muss. Von daher ist das immer noch im Fluss. Also ein Riesenthema, 13 Bundesländer dabei, viele 10.000 Anträge, die zwischenzeitlich in den letzten Jahren drüber gelaufen sind. Und mit einer echten Fortentwicklungsperspektive. Und ich erlebe Kolleginnen und Kollegen, die das mit Herzblut tun. Und man traut es ja Verwaltung, wenn man von außen guckt, immer gar nicht zu, dass die so eine Innovation hinkriegen. Und ich erlebe eben auch, einer der Kollegen ist zwischenzeitlich im Ruhestand, ich erlebe auch, wie Leute, die sagen, ich bin 35 Jahre in einem öffentlichen Dienst, nochmal wieder Lust haben. Weil sie sagen, wir knüpfen gerade das Arbeiten von öffentlicher Verwaltung von einer völlig neuen Stelle an. Und freue mich darüber, dass ich daran mitwirken darf. Also ich erlebe auch eben Kolleginnen und Kollegen allen Altersgruppen, die das mit Begeisterung vertreten. Mhm. Von daher ein tolles Beispiel dafür, wie einer für alle anderen etwas machen kann und umgekehrt, wie aus diesem Land heraus dann etwas wächst, was viele andere jetzt jeden Tag anwenden.
Der digitale Bauantrag wird auch bei der NERD vorgestellt werden und da freue ich mich über den Bogen. Christian, wir kommen zum Ende des Gesprächs. Hast du noch einen Appell an die Community, an unsere ZuhörerInnen, ZuschauerInnen, bevor ich zur Abschlussfrage komme?
Ich glaube, wenn, ist eher ein tiefer Dank. Wir haben im digitalen MV eben ganz viele beteiligte Protagonisten, egal ob sie Digitalisierungsbotschafter und Botschafter sind, ob es der Digitalisierungsbeirat ist, aber auch ganz viele, die außerhalb dieser formellen Einbindungen ständig mitwirken. Die Kolleginnen und Kollegen in den digitalen Innovationszentren, euch in der Stabstelle, die das Ganze immer wieder zusammenhalten, aber eben ganz, ganz viele, die einfach mit Herzblut dabei sind, ohne dass sie davon materiell was haben. Ich hoffe, dass sie alle das Gefühl haben, dass sie an einer klugen, guten Sache mitarbeiten. Aber ich habe vor allen Dingen tiefen Dank und der Appell oder meine Hoffnung ist, dass wir ganz viele weiterhin bei uns wissen dürfen, weil dieses digitale MV, der Erfolg, den wir damit in einem überschaubar großen Bundesland von der Personenzahl her, von der Menschen-Einwohnerzahl her erzielen, hängt ganz, ganz stark an dieser sehr breit getragenen Community. Und wenn die uns wohlgesonnen bleibt, wenn die sagt, wir machen weiter mit Ideen, mit Lust, mit dann haben wir auch eine Chance, diesen Weg erfolgreich fortzusetzen. Von daher vielen, vielen Dank und der leise Appell, bleib bitte dabei.
Dann ist MV für dich ein Zukunftsland?
MV war für mich immer ein Zukunftsland, aber hat mit dem Breitbandausbau, mit der Digitalisierung als dünn besiedelstes, gemessen an der Bundesrepublik Deutschland, Bundesland, nach meiner Überzeugung nochmal riesen Chancen bekommen. Also ich bin überzeugt, dass das auch eine Renaissance des ländlichen Raums als einfach als qualitativ sehr hochwertigen Wohnraum ist. Und wir erleben es, dass nach 2020, 2021 die Nachfrage auch gerade aus großen Städten doch nochmal zu überlegen, muss ich das eigentlich noch, will ich das noch, zugenommen hat. Und wir überall da, wo wir digitale Angebote machen können, wo Berufe das auch zulassen. Aber da hat ja auch ein Sprung stattgefunden, dass ich eben nicht mehr jeden Morgen irgendeine Bürotür auf und abends wieder zuschließen muss. Dass wir an den Stellen wirklich als Wohn- und Lebensstandort mit der unglaublich großen Lebensqualität dieses Bundeslandes, dass wir dieses MV tut gut mit digitaler Verbindung dazu bringen, dass Menschen sehr viel stärker sich auf dieses Land konzentrieren. Und von daher ist das ein Zukunftsland im Haptischen, aber natürlich auch im Digitalen.
Christian, vielen herzlichen Dank fürs Gespräch.
Ich danke fürs Interesse.
Schön, dass ihr beim Podcast des digitalen MVs dabei gewesen seid. Bleibt gern dran, folgt uns und freut euch auch beim nächsten Mal auf einen spannenden Gast oder eine spannende Gästin. Herzlichst, eure Mareike.